Grüne Gentechnik ist heute unser Thema bei Contrastes und unser Studiogast ist Herbert Löhr. Erstmal willkommen bei uns bei Contrastes. Herbert, wir kennen dich ja eher aus dem Zusammenhang mit der Städtepartnerschaft Ulm und Ulm-Rinotega in Nicaragua als sozusagen ja schon fast Experte für das Land Nicaragua. Hast du jetzt zu dem Thema grüne Gentechnik in Lateinamerika gefunden?
Ja, die Frage ist gut, denn ich will vorausschicken, dass ich absolut kein Spezialist bin für grüne Gentechnik, kein Landwirtschaftsexperte und kein Spezialist für dieses Thema. Ich bin eher durch Zufall auf dieses Thema gekommen, weil ich schon seit einigen Jahren die gesamte Politik und die gesamte gesellschaftliche Entwicklung im gesamten Lateinamerika beobachte. Und nachdem dort das Thema grüne Gentechnik ganz anders im öffentlichen Bewusstsein ist und ganz anders diskutiert wird als bei uns, stößt man unwillkürlich über dieses Thema, kann es einfach nicht ignorieren und befasst sich damit. Und dann hat der Zufall ergeben, dass mich jemand aus dem Bereich der Antigenbewegung Wippingen gefragt hat, ob ich nicht mal was zu diesem Thema bezogen auf Lateinamerika machen könnte. Und dann habe ich mich ans Werk gemacht und wirklich aus verschiedensten Quellen, aus verschiedensten Ländern Informationen zu diesem Thema zu sammeln, um hier darstellen zu können, wie ist denn die Situation hinsichtlich dieser grünen Gentechnik in Lateinamerika.
Dazu sollte man vielleicht da erstmal vorab versuchen, kurz zu erklären, was ist eigentlich grüne Gentechnik?
Ja, als grüne Gentechnik wird im Allgemeinen die Tatsache bezeichnet, dass man mit modernen, mit modernen chemisch-physikalischen Manipulationen Eingriffe am Genpotenzial, am Genmaterial von Kulturpflanzen vornimmt, vor allen Dingen an Kulturpflanzen, um hier bestimmte Eigenschaften zu erzielen, die letztlich einen größeren wirtschaftlichen Erfolg für bestimmte Kulturpflanzen ermöglichen sollen.
Das heißt, auf welche Weise einen besseren wirtschaftlichen Erfolg, also
Beispielsweise,
welche Anbauweisen
ja,
sind damit verbunden?
man muss das jetzt mal weit fassen und man muss zurückgreifen auf die großen Versprechungen, die die Firmen, die sich mit dieser Technologie befassen, gemacht haben. Ein großes Ziel war, mithilfe dieser Technik den Hunger besiegen zu können, weil einfach Pflanzen resistent gegen bestimmte Pflanzenschädlinge gemacht werden können auf diese Art und Weise und einfach Ernteausfälle reduziert werden können, wirtschaftlicher angebaut werden kann, mit geringeren Kosten angebaut werden kann und so weiter. Und alle diese Aspekte sollten dazu führen, bessere Resultate zu erzielen, wirtschaftlicher arbeiten zu können und mit diesen Versprechungen hat man dann versucht, diese Technologie zu verkaufen.
Das war ja auch irgendwie so ein bisschen das Thema der Entwicklungspolitik und der Entwicklungshilfe, die so ein bisschen in die Richtung ging.
Ja, natürlich. Das ist diese der Tendenz, die Versprechen der Technologie sind natürlich der Tendenz entgegengekommen, großflächiger zu wirtschaften, große Wirtschaftseinheiten zu haben. Und dieser Tendenz ist auch viele, viele Jahre die Entwicklungshilfe gefolgt.
Genau, welche Kulturpflanzen sind denn jetzt speziell betroffen von dieser grünen Gentechnik?
Ja.
Also ist das so ein Rundumschlag, dass man versucht, alle Kulturen irgendwie zu beeinflussen, oder?
Nein, das kann man bis heute nicht sagen. Generell sind vor allen Dingen drei, vier Kulturpflanzen besonders schon dieser Technologie unterworfen. Das ist Mais, das sind Mais, das ist Soja, das ist Baumwolle und das sind noch ein kleines Sammelsurium von verschiedenen anderen Pflanzen und eine große Bedeutung auch hier in Europa hat Raps. Also diese vier Kulturpflanzen sind vor allen Dingen betroffen davon und haben eine große Verbreitung gefunden. Und wenn wir uns jetzt wieder auf Lateinamerika konzentrieren, so ist es dort vor allen Dingen Mais und Soja.
Warum jetzt speziell Mais und Soja? Was zeichnet die aus?
Ja gut, man muss sehen, dass die Wiege des Mais liegt in Mexiko und Peru. In diesen beiden Ländern hat Mais eine Jahrtausend lange Tradition. Und das spiegelt sich auch darin wider, dass wir beispielsweise in Mexiko an die 40 verschiedene Maissorten haben, traditionelle Maissorten, und in Peru annähernd eine gleich große Zahl. Und Mais hat in ganz Lateinamerika eine sehr große Verbreitung, ist in vielen Ländern die Basis der Ernährung. Und insofern ist es natürlich sehr interessant, Mais hier zu manipulieren.
Also wegen, unter dem Gesichtspunkt höherer Erträge?
Höherer Erträge, ja. Und eben im Hinblick auf die große Verbreitung, die Mais dort schon hat. Mhm. Und da wird das interessant, nicht sein verendetes Produkt dort in diesen Märkten zu verkaufen.
Und es ist halt auch eine einjährige Pflanze.
Ist es, das ist entscheidend, nicht? Wenn man an andere Pflanzen denkt, zum Beispiel an Kaffee, ist es wahrscheinlich genau dieser Grund, dass man bei Mais und auch bei Soja jährlich wiederkehrend das Saatgut kaufen muss und neu aussehen muss. Wirtschaftlich interessant, weil jedes Mal dann entsprechende Gebühren oder Entgelte für die Saatguthersteller anfallen. Bei mehrjährigen Pflanzen wie Kaffee ist das nicht der Fall. Die Kaffeepflanze könnte man einmal, wenn es eine manipulierte wäre, verkaufen. Und dann trägt die bis zu 15 Jahren und dann könnte der Saatgut oder der Pflanzenhersteller nichts mehr dran verdienen.
Mhm. Wo wird dieses gentechnisch veränderte Material oder Saatgut für Südamerika hergestellt?
Vor allen Dingen aus den USA kommend, aber es gibt mittlerweile auch Laboratorien und Hersteller in Mexiko und in Chile.
Ja, wir haben uns gerade unterhalten, was eigentlich die grüne Gentechnik bedeutet in Lateinamerika speziell, aber natürlich auch bei uns in Europa. Du hast gerade schon gesagt, die Hersteller und Befürworter der grünen Gentechnik haben ja mal argumentiert, den Hunger durch höhere Erträge damit zu bekämpfen. Warum trifft das aber gerade nicht zu?
Gut, da gibt es eine ganze Reihe von Gründen. Zum Beispiel ist das versprochen worden bei Mais. Und die Universität in Kansas in den USA hat mittlerweile in unwiderlegbaren Versuchen und Untersuchungen festgestellt, dass mittelfristig betrachtet die Erträge bei derartig verändertem Mais eher zurückgehen und dann regelmäßig etwa 6-10% unter den traditionellen Maissorten liegen. Ein anderer wesentlicher Grund,
dass... Woran liegt das, dass die Erträge dann eher geringer sind?
Das scheint eine Eigenschaft gentechnisch veränderten Materials zu sein, nicht? Dass die Erträge nicht so stabil sind, sondern eher dann etwas nachlassen.
Vielleicht auch die fehlende Anpassung dann an die jeweilige Klimasituation?
Das mag auch noch eine Rolle spielen, wenn man nochmal Bezug nimmt auf die Vielfalt von Mais beispielsweise, handelt es sich immer um Sorten, die sehr speziell an bestimmte Klima- und Bodenbedingungen angepasst sind und die gar nicht so ohne weiteres in alle möglichen anderen Gebiete übertragbar sind. Und ich kann mir vorstellen, dass das auch für diesen gentechnisch veränderten Mais, der ja nur wenige Zuchtlinien hat, zutrifft, dass der nicht in allen Gebieten das Optimum an Ertrag bringen kann. Um das Thema Hungerbekämpfung oder Strategie gegen Hunger beantworten zu können. Im Gegenteil, es hat sich beispielsweise ganz eindeutig in Argentinien herausgestellt, einem der Länder, wo die Gentechnik am verbreitetsten etabliert ist, dass genau das Gegenteil eintritt, dass dieses Land, dieses Argentinien beispielsweise, in hohem Maße seine Ernährungssicherheit und seine Ernährungssouveränität aufs Spiel gesetzt hat und in manchen Bereichen verloren hat. Nur ein kleines Beispiel. Das Hauptprodukt in Argentinien ist gentechnisch verändertes Soja. Und das hat einen dermaßen hohen Flächenverbrauch in den letzten Jahrzehnten gehabt und hat und dieser Verbrauch ist zulasten der traditionellen Landwirtschaft vollzogen. Und so hat sich beispielsweise durch die Inanspruchnahme von Flächen die Milchproduktion genau halbiert, sodass Argentinien heute in der Situation ist, dass es durch diese Verdrängung traditioneller Produktionen Milchprodukte einführen muss. Und das trifft auch für andere Bereiche in der argentinischen Landwirtschaft zu.
Das heißt also, traditionelle Produktionen
die werden verdrängt
von kleinen Bauern betrieben, die halt für ihre eigene Ernährung.
Ja, so ist es, klar. Wobei man sagen muss, dass das ist natürlich auch immer eine Folge der politischen Haltung, die ein einzelnes Land zu diesen Produkten einnimmt. Wenn ein Land wie Argentinien exportorientiert ist und Soja zu einem der wichtigsten Exportgüter gemacht hat, dann hat es wissentlich in Kauf genommen, dass das zu Lasten anderer landwirtschaftlicher Produktionsbereiche geht, mit allen negativen Folgen.
Mhm. Und vor allem also, mit der Abhängigkeit
eben von den Konzernen. Also das ist für mich beispielsweise geradezu ein Paradebeispiel, dass das Thema Hungerbekämpfung nicht stimmt. Und der zweite Grund ist der, dass tatsächlich immer und überall, wo gentechnisch veränderte Kulturen Einzug gehalten haben, die kleinbäuerlichen Strukturen, die mindestens in ihrem Umfeld für eine Ernährungssicherheit gesorgt haben, verdrängt werden und die Menschen in Abhängigkeit geraten und ihre Produkte nicht mehr selber erzeugen können, weil sie Flächen verlieren, weil sie weichen müssen und ihre Lebensmittel zukünftig kaufen müssen.
Wie sehen diese Abhängigkeiten dann konkret aus? Also im Fall von der Gentechnik, das ist ja in erster Linie so eine Abhängigkeit von dem Hersteller.
Ja, es ist eine ganz eindeutige Abhängigkeit vom jeweiligen Hersteller. Dort, wo der Bauer, der Produzent sein Saatgut kauft, dort kauft er sozusagen ein ganzes System. Er kauft gleichzeitig die notwendigen Pflanzenschutzmittel mit, die angepasst sind auf die veränderten Organismen und liefert sich sozusagen diesem Saatguthersteller aus.
Das und, heißt, er kann jetzt nicht selber sein Saatgut produzieren?
Nein, das ist eindeutig rechtlich so geregelt. Es gibt Patente auf dieses veränderte Saatgut und die Hersteller dürfen es nicht selber reproduzieren. Und mittlerweile ist diese Technologie so weit fortgeschritten, dass das häufig auch nicht mehr möglich ist, weil dieses Organismen Mais beispielsweise nur einmal ausgesät werden kann und dann nicht mehr reproduzierbar ist als Saatgut. Ist steril geworden.
Gut, das ist so die Seite der wirtschaftlichen Abhängigkeit. Ja. Auf der anderen Seite gehen ja auch gewisse Gefahren von dieser grünen Gentechnik aus. Wo siehst du da das Hauptproblem?
Ja, also ich sehe, die größte Gefahr ist Gentechnik, diese moderne Gentechnik ist natürlich für Großkulturen, für großflächigen Anbau sehr wirtschaftlich. Mhm. Nicht? Und das heißt, diese Technologie fördert und begünstigt Monokulturen. Und das ist wiederum auf Lateinamerika bezogen, ganz deutlich in Brasilien zu sehen und in Argentinien zu sehen.
Und, also wo genügend Flächen
zur Verfügung stehen. Und damit wird die landwirtschaftliche Vielfalt eingeengt. Traditionelle Kultur und traditionelle Anbaumethoden verschwinden. Das Kleinbauerntum wird verdrängt, verschwindet. Und es verschwindet eben auch die große, vor allen Dingen in Lateinamerika, die große noch vorhandene Vielfalt von Kulturpflanzen.
Und bewirkt das, natürlich auch, dass auf der anderen Seite so Großkulturen natürlich auch mit entsprechenden Agrochemikalien behandelt werden.
So ist es. Das ist also die zweite große Gefahr. Mhm. Es wurde immer versprochen, der Einsatz von Agrochemikalien zur Insektenbekämpfung oder zur Schädlingsbekämpfung kann minimiert werden. In Argentinien hat man die Feststellung gemacht, es ist bewiesen, dass mittlerweile 7 nennenswert und bedeutende Acker- und Kräuter resistent geworden sind gegen dieses bekannte Roundup oder Glyphosat.
Das ist ja auch von
wird von Monsanto hergestellt, Monsanto. Der übrigens 90% dieser gentechnisch veränderten Kulturen oder Produkte in den Händen hat, dass man mittlerweile einen Mix aus noch viel sehr viel giftigeren und schädlicheren Pflanzenschutzmitteln einsetzen muss, um eben diese resistent gewordenen Unkräuter unter Kontrolle zu halten. Das Zweite ist, auch das hat sich in Argentinien wieder bewahrheitet, dass das mit einer großen Umweltbelastung einhergeht. Zum Beispiel die Sojakulturen in Argentinien liegen über einem der größten unterirdischen Süßwasservorkommen in Lateinamerika. Und mittlerweile ist dieses Glyphosat oder Roundup in diesem Wasserreservoir, in diesen Wasserressourcen angekommen und führt zu einer Verschmutzung. Das ist die zweite große Gefahr. Die dritte große Gefahr ist, dass die Ausdehnung von Monokulturen durch die Gentechnik begünstigt zur Vernichtung von Naturräumen führt. Aha. In Argentinien fallen jährlich etwa 20.000 Hektar natürlichen Waldes der Ausdehnung dieser Kulturen, des Sojaanbaus vor allen Dingen, zum Opfer. Und ähnlich ist die Situation in Brasilien. Und sie wird überall dort eintreten, wo diese Technologie Fuß fasst.
Aha. Ja, wir hatten gerade schon angesprochen, dass dieses Problem sich besonders ausgeprägt zeigt in Brasilien, wo extrem viel Soja produziert wird, das eben hauptsächlich als Futtermittel für Viehhaltung verwendet wird und somit natürlich auch uns als Verbraucher in Europa betrifft. Gut, jetzt außer Brasilien, welche Länder sind denn besonders stark von dieser Entwicklung noch betroffen?
Mexiko ist ein weiteres Beispiel, wo gerade im Moment sozusagen die letzten Dämme brechen. Obwohl der Agrarsektor in Mexiko nur zu 4% zum Bruttosozialprodukt beiträgt, hat dort die Bedrohung durch die gentechnisch veränderten Maissorten eine große Bedeutung, weil Mais mehr als eine Nahrungspflanze in Mexiko ist. Mexiko gilt als Wiege des Mais, hat eine Jahrtausend Jahre alte Geschichte, und in Mexiko verbindet sich mit Mais sehr viel Spiritualität, sehr viel Respekt vor dieser Pflanze. Nicht? Bei den alten Maya- und Aztekenvölkern war Mais heilig, war sogar eine Gottheit dem Mais geweiht. Hier verbindet sich mit Mais sehr viel mehr als nur ein einfaches Produkt. Und insofern ist man dort auch besonders empfindlich gegen Eingriffe in diese Kulturpflanze. Und die wird mehrheitlich von den Maisbauern, von den Bauern abgelehnt, die grüne Gentechnik hinsichtlich von Mais. Trotzdem, Mexiko hatte jahrelang nicht zuletzt aus diesen Gründen ein Moratorium verhängt und den Anbau und auch das Experimentieren mit Mais verboten. Und das Moratorium gilt formal heute noch, aber mittlerweile hat es zu Beginn des Jahres ein neues Gesetz gegeben, was aber das Experimentieren und die Versuchsweise Aussaat mit Mais erlaubt. Aber das ist so weit gefasst, dass man, das hieß auch ursprünglich Gesetz zum Schutze, sinngemäß zum Schutze der biologischen Sicherheit genannt, und mittlerweile wird das aber in der Bevölkerung eigentlich Ley Monsanto, also Monsanto-Gesetz genannt, weil es eindeutig die großen Saatguthersteller begünstigt und eigentlich hier dem Eindringen von gentechnisch verändertem Mais Tür und Tor öffnet.
Mhm. Also man muss sich auch vorstellen, welche Macht eigentlich jetzt auf diesen einen Konzern fällt.
Natürlich.
Die kontrollieren 90% des gentechnisch veränderten Saatgutes. Welche Auswirkungen das auch für die Ernährungssituation natürlich der Bevölkerung hat, wenn das ein Konzern entscheidet, mehr oder weniger.
Ja, und in Mexiko ist die Situation mittlerweile so, dass Monsanto mittlerweile durch Firmenbeteiligung sozusagen die gesamte Produktionskette von Mais wesentlich beeinflusst oder teilweise in den Händen hat, vom Mais als Rohstoff sozusagen bis zum fertigen Maisprodukt, beispielsweise der Tortilla, die dort fabrikmäßig vorfabriziert ist. Und in dieser gesamten Produktionskette hat sich Monsanto eingekauft und bestimmt mit einer langfristig gedachten Strategie und bestimmt hier den Markt. Aha. Wird also letztlich bestimmen, was in Mexiko auf den Teller kommt. Aha. Und Mexiko wird mit Sicherheit das nächste Land sein, wo hier alle Schranken fallen. Bedroht sind auch andere Länder. Interessant für diese Technologie sind natürlich Länder wie Bolivien und Peru.
Wo es ja eine relativ strenge, traditionelle Form der Landwirtschaft gibt.
Ja. Und da trifft genau dann wieder das zu, was ich eben schon gesagt habe, dass durch diese Technologie natürlich diese landwirtschaftliche Vielfalt, die ganz ausgeprägt in Bolivien, Peru ist, diese Jahrtausende alte bäuerliche Kultur, dass die natürlich durch diese Technologie aufs Höchste gefährdet ist.
Jetzt kommt, du hast gesagt, das Saatgut kommt aus USA, von amerikanischen Konzernen im Prinzip, wird dann nach Südamerika exportiert und wiederum Pflanzen ja hauptsächlich für den Export zu erzeugen. Wo gehen denn diese Exporte aus Südamerika hauptsächlich hin?
Es geht sehr viel wieder zurück in die USA, zum Beispiel Mais geht zurück in die USA, um Biotreibstoff herzustellen. Aber interessant ist, dass zum Beispiel Soja aus Argentinien zu 50% in die Europäische Union geht, zur Viehfütterung, zur Viehmast. Und was in Brasilien erzeugt wird und was sonst die anderen 50%, die in Argentinien erzeugt werden, speziell bei Soja, gehen überwiegend nach China, weil China mittlerweile als aufstrebende Wirtschaftsmacht hier eine große Nachfrage auf dem Weltmarkt erzeugt hat.
Und die konsumieren das aber in China?
Werden schlichtweg nur die Schweine damit gefüttert. Aha. Das dient fast ausschließlich der Schweinezucht in China. Nicht zur Nahrungsmittelerzeugung oder dergleichen, sondern auch zur Viehmast. Das muss man sich vorstellen. Ne? Und diese große Nachfrage bei diesem volkreichen China, die zieht natürlich dann auch auf der anderen Seite die Ausdehnung der Anbauflächen in Brasilien und Argentinien nach sich. Und das zweite große Produkt ist eben Mais. Und aber vorrangig auch zur Herstellung von Biotreibstoff. Wenn man weiß, in Brasilien beispielsweise werden mindestens 40% des Treibstoffes aus pflanzlichen Stoffen bezogen, Ethanol. Ne?
Also Biospritz und
Fleisch. Und Viehfütterung, das sind die Hauptabsatzgebiete.
Herbert Löhr hat unser Studiogast zum Thema grüne Gentechnik in Lateinamerika. Wir haben so ein bisschen skizziert, wo eigentlich die Folgen und die Probleme dieser Anbaumethoden liegen. Und wir würden jetzt ganz gerne noch vielleicht mal ein bisschen auf alternative Möglichkeiten gehen. Also zum Beispiel in Bolivien ist ja der Präsident Evo Morales, der ja auch aus dem indigenen Bevölkerungsteil kommt, tritt er so ein bisschen in der Öffentlichkeit auf, jetzt als der Kämpfer auch für ökologische Methoden, ökologischen Anbau. Geht Bolivien dann einen komplett eigenen Weg? Haben die Gentechnik verbannt?
Ja, das Verband kann man nicht sagen, aber Bolivien bemüht sich, einen anderen Weg zu gehen. Ich komme nun noch mal ganz kurz auf Argentinien und Brasilien zurück. Dort gäbe es natürlich auch Alternativen, aber Brasilien als aufstrebende Wirtschaftsmacht hat sich dazu entschieden, wirklich diese Monokulturen als exportträchtige Kulturen zu vermarkten. Argentinien ist genau dasselbe, nicht? Die Politik hat sich entschieden, hier ein wesentliches Exportgut zu haben, zulasten anderer Bereiche. Bolivien hat hier eine ganz andere Sichtweise, hat auch natürlich eine sehr viel größere Biodiversität, wie man das so schön nennt, als diese anderen genannten Länder, mit Ausnahme vielleicht von Brasilien.
Also was sich ja auf die Anbau- oder auf die Kulturpflanzen...
Insgesamt, nicht? Auf den gesamten Naturhaushalt oder Naturreichtum. Und das betrifft natürlich auch die Kulturpflanzen. Also es gibt einen unglaublichen Reichtum an Kulturpflanzen in Bolivien, die schon seit Jahrtausenden von kleinbäuerlichen Strukturen genutzt werden und auch vermarktet werden. Und ich denke, die jetzige Regierung hat erkannt, das ist ein großes Potenzial, es lässt sich vermarkten, es besteht auch eine Nachfrage und es ist eigentlich erklärtes Ziel der jetzigen bolivianischen Regierung unter Morales, diesen Prozess des biologischen, ökologischen Anbaus zu fördern, zu stärken. Woran es fehlt im Moment, ist, dass nicht die entsprechenden stützenden Strukturen vorhanden sind, um das schnell voranzubringen. Es fehlt an technischer Begleitung für die Bauern, es fehlt an Zertifizierung für diese Produkte, denn ohne Zertifikate kann man sehr schlecht auf dem Weltmarkt anbieten. Es fehlt an Kontrollmechanismen, also hier fehlt eigentlich die stützende Struktur. Aber der erklärte Wille ist da. Weit gediehen ist das im Bereich der Forstwirtschaft. Hier gibt es schon eine gesetzliche Grundlage, dass die Forstwirtschaft in Bolivien wirklich nachhaltig und ökologisch betrieben werden soll. Und es gibt, und das scheint auch überzugreifen auf die übrige Landwirtschaft, aber es gibt ein großes Konfliktpotenzial in Bolivien. Es gibt eben nicht nur ein traditionelles Kleinbauerntum und mittleres Bauerntum, sondern es gibt im östlichen Landesteil, im fruchtbaren Tiefland, gibt es noch einen sehr weit verbreiteten Großgrundbesitz oder andersrum gesagt, die Mehrheit der Wirtschaftsflächen ist in den Händen weniger Besitzer, die ganz anders orientiert sind, die hier auch ihr Geld mit Monokulturen verdienen, teilweise auch mit Sojaanbau und so weiter, Mais und so weiter. Und die haben natürlich kein Interesse dran, diesem Konzept der Regierung zu folgen, sondern wären jederzeit bereit, natürlich die, ich sage es jetzt in Anführungszeichen, die Vorteile von gentechnischem Saatgut in Anspruch zu nehmen. Mhm. Und hier muss Morales Zugeständnisse machen, weil man kann sogar von einer Spaltung dieses Landes sprechen. Der Großgrundbesitz, der ist auch politisch ganz stark gegen die jetzige Regierung eingestellt. Und wenn man sich erinnert, vor 2, 2,5 Jahren hat es ja fast bürgerkriegsähnliche Auseinandersetzungen gegeben, weil der Großgrundbesitz nicht mit der sozialen und politischen Ausrichtung der Regierung einverstanden war und eigentlich die Tendenz zu einer Abspaltung und zu einer Separation dieses Landesteils gedrängt hat. Und hier hat Morales Zugeständnisse machen müssen, indem er den versuchsweisen Anbau und die Experimente mit diesen Produkten oder mit diesen gentechnisch veränderten Organismen nicht völlig ausschließt, nicht, aber im Moment eigentlich die Einfuhr noch verboten hat. Ne? Und ich denke auch, dass er langfristig dieses Verbot aufrechterhalten wird und verteidigen wird. Aha. Also hier scheint sich eine andere Entwicklung anzubahnen, aber entschieden ist es eben noch nicht. Ne?
Also positive Ansätze in Bolivien. Ja. Gibt es auch so eine überregionale Bewegung gegen die Gentechnik?
Natürlich, die ist eigentlich in allen Ländern, selbst in den Ländern wie Argentinien und Brasilien, gibt es eine ganz starke Opposition gegen diese Art von Organismen, gegen diese Art von Agrarwirtschaft. Und die Bevölkerung ist mehrheitlich eher gegen diese Art von Landwirtschaft eingestellt. Sehr viel ausgeprägter ist das tatsächlich in Bolivien, in Peru, eben wegen dieser alten bäuerlichen Tradition. Und sehr ausgeprägt ist es beispielsweise auch in Chile. Und diese Gegenbewegungen, die sind auch über Ländergrenzen hinweg teilweise sehr gut vernetzt.
Also durch diese indigenen Organisationen?
Durch diese indigenen Organisationen, durch die bäuerlichen Organisationen, ja.
Auch über Ländergrenzen.
Über Ländergrenzen hinweg, ne. Und in Chile gibt es beispielsweise eine ganz interessante Entwicklung, wobei Chile in einer anderen Weise von der grünen Gentechnik bedroht ist. Gibt es eine ganz interessante Alternative oder Bewegung, vor allen Dingen von bäuerlichen Frauen, die ein Netzwerk gebildet haben, wo sie versuchen, das alte herkömmliche Saatgut, das betrifft zum Beispiel Bohnen, das betrifft auch Mais und andere Früchte oder anderes Saatgut, versuchen dieses zunächst mal zu erfassen, eine Bestandsaufnahme zu machen, was gibt es, versuchen das zu sichern, legen Saatgutbanken an, organisieren einen Austausch zwischen den Bauern, damit eine möglichst diversifizierte Verbreitung dieses Saatgutes vonstatten gehen kann, um einfach hier eine breite Produktionsgrundlage zu haben mit angepassten, alten, bewährten Saatgut.